SWR 2 Forum.
Unser Thema heute: Campus ohne Courage. Was ist sagbar an Universitäten? Mit Michael Köhler. Diese Frage mag verblüffen, aber Hochschulverbandspräsident Bernhard Kempen sagte kürzlich, wir erleben gegenwärtig eine Verengung des Diskurskorridors an den Hochschulen, weil abweichende Meinungen von Forschern unter Druck geraten. Etwa bei Themen wie Gendergerechtigkeit, bei Migration, bei Postkolonialismus oder der Corona-Politik. Werden nonkonforme Thesen an Hochschulen gegenwärtig vielleicht unterdrückt und Referenten ausgeschlossen? Dafür gibt es Beispiele und auch Belege, darüber wollen wir sprechen, denn die Forschung ist grundgesetzlich geschützt, sie ist frei, aber wie unfrei sind die Universitäten? Das wollen wir fragen. Meine Gäste, darüber zu sprechen, sind Dr. Reinhard Merkel, Professor für Strafrecht und Rechtsphilosophie, emeritierter Professor an der Universität in Hamburg. Er war auch Mitglied des Deutschen Ethikrates. Bei uns ist auch Dr. René Schlott, er ist Historiker am Zentrum für zeitgeschichtliche Forschung in Potsdam und hat sich zu dem Thema auch schon geäußert, und ich freue mich, dass zu uns gefunden hat Luisa Brunner. Sie ist am Allgemeinen Studentenausschuss der Goethe-Universität in Frankfurt tätig und, wie ich eben erfahren habe, auch in der Abteilung für Berufung zuständig, quasi wenn es um Gleichstellungen geht, ist sie qua Asta darin berufen. Ich würde gerne mit Ihnen anfangen, Frau Brunner, weil die Goethe-Universität in Frankfurt etwas durch die Presse geht als Beispiel für diese Fälle, die ich genannt habe. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete darüber, dass es ein irritierendes Meinungsklima gäbe an den Universitäten. Der Ort der Gedankenfreiheit, der Redefreiheit wird zunehmend ein Ort der Intoleranz, Auftrittsverbote, Absagen, Störungen, Rücktrittsforderungen, tumultöse Veranstaltungen, Handgreiflichkeiten bei einem Podium über das Kopftuch. Das sind alles Dinge, die ich nicht erfunden habe, sondern die in den letzten anderthalb Jahren durch die Presse gingen. Beschreiben Sie uns doch mal, was da los ist. Habe ich recht mit dem, was ich bis hierhin beschrieben habe?
Naja, ich würde sagen, Sie haben nicht unrecht mit dem, was Sie beschrieben haben, aber ich würde es trotzdem ein bisschen anders darstellen, als Sie das jetzt gerade getan haben. Die Universität an sich nehme ich als super lebendiges und organisches Wesen wahr, in dem ja irgendwie auch Diskurse stattfinden, wo natürlich auch gestritten wird und wo es ja auch zu ziemlich heftigen Auseinandersetzungen gekommen ist. Aber Sie haben auch gerade gesagt, dass es zunehmend so sei. Das würde ich an der Stelle auch ein bisschen in Frage stellen. Also ist es gerade tatsächlich so, dass die Toleranz abnimmt? Da gibt es ja verschiedene Autorinnen und Autoren, die sich da auf irgendein vages Früher beziehen, und früher war es irgendwie toleranter und man konnte mehr Sachen sagen. Das würde ich an dieser Stelle in Frage stellen.
Herr Schlott, sind wir zu sensibel gegenwärtig, oder lassen Sie uns doch mal einige Beispiele aufzählen? Ich habe Frankfurt genannt, da gibt es die Ethnologin Susanne Schröter, die gehindert worden ist an Lehrveranstaltungen. Es gab Rufe, sie solle zurücktreten und ähnliches. Lassen Sie uns doch mal ein paar Beispiele häufen. Was fällt Ihnen dazu ein?
Ja, tatsächlich muss ich sagen, dass das, wenn man sich die Geschichte der Universität anguckt, nichts wirklich Neues. Tatsächlich ist es so, dass wir in einer polarisierten Gesellschaft leben. Die Gräben sind tief durch verschiedene Themen. Sie hatten einige genannt, und natürlich ist die Universität auch Spiegel dieser Auseinandersetzung, dieser Debatten. Die kann sich ja nicht abkoppeln von der Gesellschaft. Und ich würde sagen, früher war tatsächlich nicht alles besser. Das kann ich als Historiker immer zurückweisen, denn das sagt man zwar gerne, aber ich glaube, das gehört zur Universität dazu, dass es immer diese ja zum Teil auch wirklich heftigen Auseinandersetzungen gab, zum Teil auch die physischen Auseinandersetzungen gab. Im Moment beobachte ich aber, dass es Ausschlussverfahren gibt, und das darf eigentlich nicht passieren. Also wenn jemand an die Uni eingeladen wird, und dann sollte man das akzeptieren und sollte dann in den gepflegten Meinungsaustausch gehen, in den wir alle kennen, dessen Regeln wir alle kennen und an die wir uns halten sollten. Also ich halte nichts von einer Ausschließeritis.
Die Ethnologin Susanne Schröter wurde gehindert, Veranstaltungen abzuhalten, habe ich gesagt. Das war in Frankfurt der Fall. Wir werden gleich noch andere Beispiele häufen. Es gab Kampagnen wie Schröter raus oder Uni gegen AMR, kein Platz für antimuslimischen Rassismus hieß das. Die Präsidentin der Uni, Birgitta Wolf, sagte, das Präsidium ist keine Diskurspolizei. Professor Merkel, übertreibe ich in meiner Beschreibung oder stimmt das, was Herr Schlott gerade gesagt hat, es sind solche Formen von Ausschlussverfahren zu beobachten? Was ist Ihre Wahrnehmung?
Ja, ich stimme Herrn Schlott zu. Es gab immer die Konflikte, die sozusagen auch mit der Androhung einer gewissen Rabiatheit ausgetragen wurden. Aber wenn man in die Vergangenheit guckt, wann das stattgefunden hat, wann also wirklich die Strategie war, wir verhindern etwas an der Uni und nicht wir kritisieren jemanden scharf, dann waren das in der Vergangenheit typischerweise Themen, die man sozusagen problemlos koppeln konnte, berechtigt oder nicht, aber mit einer gewissen sozusagen Evidenz koppeln konnte an die Nazizeit. Also wer irgendwie aufgetreten ist und versucht hat zu sagen, dass eben doch an der Nazi-Herrschaft irgendetwas Positives zu finden sei, der wurde auch schon früher blockiert. Wir haben aber ein erheblich erweitertes Themenspektrum heute, der sozusagen sakrosankten Themen, die nicht angerührt werden dürfen und da stimme ich, wie gesagt, Herrn Schlott zu, falls sie angerührt werden sollen, einen Gegenwind mobilisieren, der blockieren will, verhindern will, der nicht kritisieren will, sondern der gegebenenfalls mit Gewalt, wie wir es hier in Hamburg erlebt haben mit Bernd Lucke, der zur Uni zurückkam und mit Gewalt blockiert wurde, diese Ausweitung des Themenspektrums der mobilisierungsfähigen, für die Blockade mobilisierungsfähigen Debatten hat sich erheblich erweitert. Insofern ist das Phänomen deutlich gravierender heute als vor 30, 40 Jahren.
Interessanter Befund, der bestimmt im Verlauf unseres Gesprächs nicht unwidersprochen bleiben wird. Aber lassen Sie uns noch ein bisschen sammeln. In der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie erschien vor 8 Wochen eine Studie mit der Befragung von etwa 6.500 Studenten, von denen, ich habe mich aufklären lassen, etwa 500 verwertbare Antworten zurückgekommen sind aus dem mehr oder weniger linken Spektrum. Befund, 30-50% sind dagegen. Redner mit abweichenden Meinungen zu Geschlecht, Zuwanderung, Islam an der Uni zu dulden. Frau Brunner, ich will Sie jetzt nicht in Mithaftung für die Stadt nehmen, an der Sie Soziologie studieren in Frankfurt, aber ist der Ort der kritischen Theorie, also der Ort, wo die Remigranten, auch Horkheimer und Adorno, nach dem Zweiten Weltkrieg zurückkamen und den Studenten kritisches Denken beibrachten, ist der Kritik unfähig?
Wenn ich darf, würde ich zunächst noch 1-2 Sachen zu der Studie, die Sie gerade erwähnt haben, antworten.
Schießen Sie los.
Genau, weil in der Kommunikation von dieser Studie, die ja doch in der Presse an der einen oder anderen Stelle immer wieder aufgetaucht ist, sind einige ziemlich gravierende Verkürzungen festzustellen aus meiner Perspektive. Und zwar wird ja daraus abgeleitet, dass die Toleranz an Hochschulen, auch wie wir es jetzt von unseren anderen beiden Gesprächspartnern hier jetzt gehört haben, abnehmen würde. Und ich finde, da lohnt sich ein genauerer Blick auf diese Studie und darauf, was die beiden Autoren da eigentlich ganz genau gefragt haben. Unter anderem haben die zum Beispiel die Studierenden am Fachbereich 3, also bei den Gesellschaftswissenschaften, gefragt, ob sie einen Menschen tolerieren würden an der Uni, der entweder einen Lehrvortrag hält oder einen öffentlichen Vortrag hält oder Bücher in der Bibliothek statt, der zum Beispiel Homosexualität als unmoralisch darstellt. Das ist für mich ein Punkt, bei dem es ganz klar nicht mehr um diesen Meinungskorridor geht, der ja auch irgendwie vom Grundgesetz ganz klar für alle da ist, sondern da geht es für mich um eine diskriminierende Aussage. Und die hat in einem akademischen Kontext meiner Meinung nach nichts zu suchen.
Ist, Herr Merkel, das Klima wirklich schärfer geworden oder, ich versuche Sie mal zu ärgern, sind nur Sie empfindlicher geworden, weil die Großordinarien sich gekränkt fühlen, wenn Studenten das tun, wofür sie doch an der Hochschule erzogen werden, für kritisches Denken?
Nein, das ist ganz bestimmt, jedenfalls bei mir, nicht der Fall. Und im Übrigen geht es nicht nur um die Studierenden. Es geht tatsächlich auch sozusagen um eine starke Fraktion im Mittelbau typischerweise der Universitäten bis hoch zu, wie ich das jetzt mal etwas apodiktisch benennen will, opportunistischen Hochschulverwaltungen, die solche sozusagen Blockadestrategien befördern oder billigen. Wenn jetzt das Thema Homosexualität als unmoralisch, als ein Thema benannt worden ist, das zur Blockade legitimieren könne, weil doch im Grundgesetz Artikel 3 steht, dass solche Dinge nicht zu normativen, rechtlichen und moralischen Differenzierungen führen sollen, dann kann ich nur sagen, die andere Opfergruppe, die Frau Schröter mobilisiert hat, mitsamt den Unterstützern dieser Opfergruppe, sind die Muslime. Nun laden Sie mal an die Hochschule jemanden ein, der ein gläubiger, sozusagen strenggläubiger Moslem ist und fragen ihn nach seiner Stellung zur Homosexualität. Da wird er sagen, das ist erstens unmoralisch, zweitens für die Gesellschaft verheerend und drittens und vor allem von Gott, von Allah verboten. dann müssten eigentlich die Blockierer in einen Konflikt geraten. Einerseits muss man doch Muslime reden lassen und sie, die Muslime, in irgendeiner Weise scharf zu kritisieren, ist selber der Anlass für Blockadestrategien. Andererseits sagen die Muslime genau das, was, wenn es ein anderer sagt, sozusagen absolut verboten sein soll. Ich halte die Differenzierung in moralischen und rechtlichen Hinsichten, was Homosexualität und Heterosexualität angeht, für vollkommen indiskutabel unter rechtlichen und ethischen Gesichtspunkten. Aber ich würde doch einen katholischen Priester, wenn ich den fragen würde, nach seiner Stellung zur Homosexualität nicht in Grund und Boden verdammen, wenn er die Antwort seiner Kirche gäbe. Und die Muslime geben die Antworten ihrer Religion. Und man sieht, zu welchen internen Konsistenzmängeln und Verspannungen diese Blockadepositionen kommen. Und das sollte eigentlich für die, die sie betreiben, ein Anlass sein, sich mal nach den Motiven genauer zu befragen, warum man solche Diskussionen blockiert. Ich hätte überhaupt kein Problem, mit Theologen zu diskutieren, die sagen, Homosexualität ist unmoralisch, hätte überhaupt kein Problem. Würde Ihnen nur sagen, sobald ihr in die Sphäre der Öffentlichkeit, also des öffentlichen Rechts, meine ich jetzt, des Grundgesetzes und der sozialen Ethik kommt, könnt ihr diese Position vielleicht vertreten, aber es gibt null Argumente dafür und 100 dagegen.
Ja, der Rechtsphilosoph, der Streitbare, ich glaube vor 10 Jahren hat der Spiegel schon über sie geschrieben, er schwimmt nicht mit dem Strom, ist für streitbare Auffassungen immer gut zu haben. Herr Schlott, was Reinhard Merkel gerade sagt, ist die Sprecherherkunft am Ende wichtiger als das vorgetragene Argument? Ich mache ein Beispiel. Wenn an der Universität Siegen ein Vortrag angekündigt wird, wie von Free Speech zu Hate Speech, eine Dialektik der Aufklärung oder über die Grenzen der Meinungsfreiheit in Deutschland. Würde man sagen, naja, kann ganz interessant sein. Jetzt lese ich aber, dass Thilo Sarrazin oder Marc Jongen, der Philosoph der AfD, so wird er gern genannt, sprechen. Da sieht das Ganze schon anders aus. Ist die Sprecherherkunft wichtiger als das Argument?
Ja, in manchen Fällen leider. Und ich würde sagen, gerade das Beispiel Siegen zeigt ja, wir müssen, was diese Einladungspolitik angeht an Hochschulen, uns genau überlegen. Wenn wir solche Leute einladen, das sorgt natürlich für Aufsehen, auch für öffentliches Aufsehen. Gemessen muss doch immer, müssen solche Einladungen immer daran werden, können wir durch eine Einladung, durch eine Diskussion mit Herrn Sarrazin oder mit Herrn Jong, mit denen ich auch nicht unbedingt sprechen möchte, die aber auch Teil dieser Gesellschaft sind, können wir dadurch tatsächlich neue Erkenntnisse gewinnen? Oder reicht es, wenn wir deren Texte lesen und uns darüber austauschen? Also gemessen, die Uni ist ja kein großer Veranstaltungscampus, wo einfach wild Leute eingeladen werden, sondern gemessen werden müssen diese Einladungen immer daran, ob wir uns eine neue Erkenntnis davon versprechen können, wenn wir mit diesen Leuten uns austauschen. Im Zweifel würde ich ja sagen, haben wir immer die besseren Argumente und können da durchaus uns in diesen Meinungsstreit auch einlassen. Was ich ganz beruhigend finde an der Studie, der Methodik, die ich jetzt auch zum Teil für fragwürdig halte, die Sie gerade zitiert haben und die Sie eben noch mal kurz erläutert haben, ist doch, dass nur 30-35%, also keine Mehrheit der Studierenden, die Ausladung von Leuten möchte, sondern das sind ja Leute, die dann auch, wenn sie nicht zu den Veranstaltungen hingehen möchten, auch wegbleiben können. Das ist ja das gute Recht eines jeden Studierenden, zu sagen, nein, das sind Leute, die ich mir nicht anhören möchte, die ich nicht mit meiner Präsenz sozusagen noch beehren möchte. Das ist okay. Was ich aber tatsächlich für problematisch halte, ist dann, wenn man versucht, diese Veranstaltung zu verhindern. Und für völlig indiskutabel halte ich die Entfernung von Büchern aus der Bibliothek, weil sie bestimmten moralischen Ansprüchen nicht genügen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Ich muss mich als Holocaust-Forscher auch mit der Holocaust-Leugnungsliteratur beschäftigen. Das ist überhaupt kein Vergnügen, das zu lesen, weil das wirklich eine hanebüchene Argumentation ist. Und Sie wissen, dass das auch strafrechtlich relevant ist, was Leute dort behaupten. Aber ich muss mich als Wissenschaftler damit auseinandersetzen, um die Argumentation der Gegenseite zu kennen, um dann das bessere Argument formulieren zu können und das entgegenhalten zu können. Und diese Bücher gehören auch in Bibliotheken, auch wenn ihr Inhalt wirklich abscheulich ist und kaum zu ertragen. Aber das ist wirklich auch aus historischer Sicht eine höchst gefährliche Entwicklung, wenn wir sagen, wir müssen Bibliotheken von bestimmten Büchern reinigen, weil sie mit unseren aktuellen, sich ständig ändernden moralischen Ansprüchen, das muss man ja auch sagen, die sind ja historisch gewachsen, nicht übereinstimmen.
Luise Brunner, eben haben Sie mit dem Kopf geschüttelt, jetzt haben Sie genickt. Warum?
Vielleicht als erstes zu diesem Punkt, dass Bücher aus Bibliotheken entfernt werden sollen. Auch da lohnt sich meiner Meinung nach wirklich nochmal ein genauerer Blick in diese Studie. Diese Studie wurde per Mail an alle Studierenden am Fachbereich versendet. Das heißt, egal wo man gerade war, man hat diesen Fragebogen geöffnet und hat den dann so durchgeklickt. Wir alle kennen das, wir alle kriegen solche E-Mails. Und ich glaube nicht, dass viele Studierende sich konkret vorgestellt haben, wir laufen jetzt einer Art von Sittenkontrolle durch die Bibliothek und entfernen die problematischen Bücher. Ich würde da die Problematik auch wieder in der Operationalisierung von dieser Studie sehen, dass ich es eigentlich schon für absurd halte, diese Frage überhaupt so zu stellen und so in einen Topf zu werfen. Aber dass die Studie an sich weder für den Fachbereich noch für die Uni und schon gar nicht für die ganze Gesellschaft irgendwie repräsentativ ist, geben ja sogar die beiden Autoren selbst zu. Also womit wir es hier zu tun haben, ist die Study of a Most Likely Case. Das ist was, was ziemlich üblich ist in den Gesellschaftswissenschaften. Also man stellt eine Hypothese auf, zum Beispiel, ich habe das Gefühl, die Toleranz sinkt in unserer Gesellschaft. Und dann schaut man sich um und untersucht als erstes eine Randgruppe, in der man sehr wahrscheinlich mit einem Ergebnis rechnen kann. Weil wenn man da nichts findet, muss man nicht weitersuchen. So, dass es jetzt auch irgendwie historisch super spannend ist, dass das ausgerechnet der Fachbereich 3 der Goethe-Universität ist, ist nochmal ein ganz anderes Thema, nämlich diese ganze Debatte um Political Correctness.
Dass wir wollen jetzt nicht den schwarzen Peter nach Frankfurt schieben. Wir haben schon gehört, in Siegen und in Hamburg und sonst wo oder in Passau oder in sonst wo ist das auch der Fall. Vielleicht in anderem Ausmaß. Herr Merkel, sind Sie schon mal gehindert worden, einen Vortrag zu halten oder hat es fliegende Eier gegeben oder Transparente oder ähnliches? Oder weiß man das, wenn Merkel spricht, dann muss man sich warm anziehen?
Ich bin gar nicht überzeugt, dass man das muss. Ich bin noch nicht mit faulen Eiern beworfen worden. Ich habe allerdings den Versuch erlebt. Und zwar schon sehr nachdrücklich einen Vortrag von mir an der Uni Dresden zu dem Thema Migrationspolitik der Bundesregierung und Kritik daran. Wenn ich in Parenthese das dazu sagen soll. Ich habe mich öffentlich geäußert in der Frankfurter Allgemeinen in einem langen Artikel 2017, der diese Frage, ist die Politik sozusagen der weitgehend unkontrollierten offenen Grenzen, jedenfalls unkontrolliert gegenüber Leuten, die Asyl beantragen und Migranten sind, ist das eigentlich eine moralische Position? Und komme nach wie vor zu dem Ergebnis, nein, das ist nicht nur politisch problematisch und meinetwegen legitimationstheoretisch mit Blick auf die Verfassung, sondern es ist moralisch falsch. Das war bekannt. Ich wurde eingeladen zu einem Vortrag zu diesem Thema nach Dresden. Im Vorfeld gab es Bemühungen, das habe ich aus den E-Mails entnommen, die mir hinterher dann geschickt worden sind von dem Veranstalter, die Veranstaltung zu blockieren, und hinterher gab es heftige Mail-Vorwürfe gegen den Veranstalter, dass er das nicht verhindert hat. Aber lass nämlich einen Satz zu dem sagen, was Frau Brunner gesagt hat. Ich brauche diese ominöse Studie überhaupt nicht, um meine Wahrnehmung zu beglaubigen, dass wir eine gravierende Verschlechterung der Diskurssituation an den Hochschulen haben, eine Bedrohung auch sogar der akademischen Freiheit. Gerade eben ist veröffentlicht worden, vor etwa 10 Tagen, ein Positionspapier der Uni Köln, einer Stelle für Integrationsforschung, mit der Überschrift für die Freiheit der Wissenschaft. Man guckt sich das an und denkt, oh, ich bin auch für die Freiheit der Wissenschaft, was sagen die? Und die sagen dann, aber natürlich nur in legitimen Grenzen. Und jetzt definieren die, was legitime Grenzen sind. Und illegitim ist bereits die Fragestellung, das wird ausdrücklich so zitiert, dient das Kopftuch im Islam zur Unterdrückung der Frauen, und ebenfalls illegitim, also nicht diskursfähig, nicht nur kritikbedürftig, immer ist das kritikbedürftig, sondern blockadebedürftig. Auch die Fragestellung, gehört der Islam in einem normativen Sinn zu Deutschland? Diese Position halte ich offen gestanden für grotesk und für gefährlich freiheitswidrig.
Ich würde gerne noch ein Brikett oben drauflegen. Sie haben vor einem Jahr auch einen großen Artikel geschrieben, Reinhard Merkel, über die Freiheit und Verantwortung von Wissenschaft im Grundgesetz niedergelegt. In einem Vorgespräch haben Sie mir gesagt und einen Begriff geprägt, den ich interessant finde, ob so etwas wie unwillkommenes Wissen oder verbotenes Wissen geradezu bei uns unter Strafe steht. Da würden Sie ja sagen.
Nein, nicht unter Strafe, wenn Sie jetzt, ich bin ja auch Strafrechtler.
Ich ahnte, dass das kritisch wird, wenn ich einen Strafrechtler nach Strafe frage. Also erklären Sie es.
Ja, aber unter moralischer Sanktion, also gibt es sozusagen moralisch verbotenes Wissen. Das heißt Wissen, das wir aus moralischen Gründen lieber nicht haben sollten. Und hier gibt es Diskussionsbedarf. Solches Wissen mag es geben. Ich habe Beispiele genannt in dem Text, den Sie erwähnen und in dem sozusagen moralisch bzw. diskurstheoretisch sensiblen Bereich wollen wir wissen, ob es Intelligenzunterschiede zwischen unterschiedlichen ethnischen Gruppen gibt, die auf genetische Bedingungen zurückgehen. Wollen wir so etwas wissen? Nun spricht ja nichts dafür, dass es genetische Bedingungen für Intelligenzunterschiede gibt, aber was man an dieser Frage deutlich sehen kann, ist, und das Ergebnis der Forschung, wenn sie durchgeführt würde, wäre wohl, nein, es gibt keine genetischen Bedingungen für Intelligenzunterschiede. Das wäre das, was alle erwarten würden. Aber nehmen wir an, das Ergebnis fiele anders aus. Ein solches Wissen, das es sozusagen biologisch zu einer minderen Intelligenz disponierte ethnische Gruppen gibt, wäre unmittelbar eine gefährliche gesellschaftliche Macht. Wissen ist mehr als nur ein Instrument für mehr oder weniger moralische Menschen, sondern eine unmittelbare Wirkung. Und dieses Wissen wäre ein problematisches Wissen. Es gibt auch andere. Und wir sollten darüber diskutieren. Aber darüber müssen wir auch diskutieren.
Das berührt den Punkt der Wissenschaftsfreiheit und das müssen wir im Verlauf des Gesprächs natürlich auch noch klären, weil René Schlott eben richtig gesagt hat, eine Universität ist kein Veranstaltungscampus, sondern im Wesentlichen Ort für Forschung und Erkenntnis, für Lehre und Forschung. Luise Brunner, ja?
Ja, gerne. Ich glaube, Sie haben gerade meinen Blick gesehen. Also das, Herr Merkel, was Sie gerade aufgestellt haben, ist ja eine reine Hypothese. Und deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, damit gerade zu argumentieren. Was ich viel spannender finde, sind die strittigen Punkte, die Sie vorhin in Ihrem vorherigen Redebeitrag angesprochen haben. Ja, also zum Beispiel, dass Sie gefordert hätten, wenn eine muslimische Person an der Universität sprechen würde und gegen Homosexualität sprechen würde, dann müssten sich die sogenannten Blockierer ja streiten. Das passiert. Und genau da lohnt es sich eben, sich die Zeit zu nehmen und genauer hinzuschauen. Die Studierendenschaft ist extrem gespalten gewesen, gerade bei der Konferenz von Frau Schröter. Zum Beispiel der AStA hat sich hinter Frau Schröter gestellt. Das waren kleine Splittergruppen, die da ja einen ziemlichen Aufstand gemacht haben. Und das war nicht die Mehrheit der Studierendenschaft, die dafür war.
Also man soll nicht so tun, Frau Brunner, verstehe ich Sie jetzt richtig, das für ein Gesamtmeinungsbild zu halten.
Genau, das gibt es nämlich gar nicht.
Aber lassen Sie mich einen Merkel, Satz bitte. Dazu sagen, gerne. Herr Köhler. Frau Brunner hat ganz sicher recht. Die Mehrheit der Studierenden ist das, was wir grosso modo vernünftig nennen. Und nicht freiheitsfeindlich, natürlich nicht. Aber sie brauchen unter 50.000 Studierenden wie in Hamburg an der Universität nur eine rabiate, entschlossene, kleine Gruppe. Wir würden doch, wenn hier Rechtsradikale sich narzisstisch organisieren, auch nicht sagen, Moment mal, 80 Millionen Deutsche gibt's und hier haben wir 100 gewaltbereite Neonazis, das kann doch kein Problem sein. Die rabiaten, kleinen Gruppen sind die, die die Freiheit bedrohen.
Herr Schlott, beobachten Sie auch diese Zuspitzung oder ist das einfach nur eine Art, in Anführungszeichen, linke Hegemonie an Universitäten bei den von mir eingangs genannten Themen Gendergerechtigkeit, Migration, Kolonialismus, Corona-Politik und Ähnliches?
Ich will ganz kurz noch was zu Herrn Merkel sagen, weil ich das interessant fand, dass er seinen Artikel aus der FAZ von 2017 erwähnt hat zur Migrationspolitik. Ich habe mich seinerzeit, ich kann mich erinnern, die gesamte erste Seite des Feuilletons war dafür freigeräumt, furchtbar über diesen Artikel geärgert. Und fand die Argumentation nicht besonders gut und fand auch die Schlüsse nicht besonders gut, weil ich da eben inhaltlich andere Auffassung bin. Und nun gehört es aber dazu, dass man sich als Wissenschaftler eben auch mal herausgefordert fühlt und auch sich mal über die eigene Zeitung ärgert. Das finde ich auch sehr gut, wenn man den eigenen Wohlfühlkorridor auch ein Stück weit verlassen muss, was die Meinung angeht. Da kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum da in Dresden zum Beispiel dann gegen Herrn Merkel da mobilisiert worden ist. Mir ging es mal ähnlich. Ich habe ein Podium organisiert, jetzt 5 Jahre, wir schaffen das. Das hatten wir ja gerade, das Jubiläum. Und da wurde ich auch gefragt, warum ich denn da einen Journalisten der Welt eingeladen hätte, der eben in der Migrationspolitik eine andere Auffassung vertritt. Und dann habe ich gesagt, es geht ja nicht darum, dass wir uns hier wohlfühlen und alle auf die Schulter klopfen und sagen, wie toll das war, sondern es geht ja genau darum, herausgefordert zu werden. Und sich auch die Freiheit zu nehmen. Also ich glaube, was wir beobachten können, ist ja auch, dass sich zum Teil Leute auch aus opportunistischen Gründen, aus Karrieregründen, die akademische Freiheit nehmen lassen. Also lassen Sie uns doch Studierende auch ermutigen, sich die wieder zu nehmen und zu sagen, wir nehmen das auch aus, sonst verkümmern ja Meinungsfreiheit, sonst verkümmert Freiheit von Lehre und Forschung, wenn wir das nicht auch immer austragen. Das hat nichts mit Blockieren zu tun, das ist außen vor, sondern tatsächlich diese Freiheiten auch ein Stück weit zu nehmen. Und wenn die Uni Köln oder ein Fachbereich der Uni Köln meint, die müssten mir da Grenzen definieren und das auch noch genauer nennen, dann fühle ich mich geradezu herausgefordert, diese Grenzen zu überschreiten, weil die Grenzen, die diese Meinungsfreiheit hat, die setzt uns nur das Strafrecht. Das ist das Einzige, was sozusagen da, was ich da als relevant heranziehen würde. Alle anderen Grenzen würde ich nicht akzeptieren, auch wenn jemand meint, wohlmeinende Absicht müsse er das für mich tun. Das ist nicht definiert und das würde ich mir dann auch nicht so gefallen lassen, sondern genau diese Grenzen dann auch austesten und gerne auch überschreiten.
Luise Brunner, bitte.
Genau, ich bin da an sich auf Ihrer Seite, Herr Schlott. Aber wenn wir uns mal diese Grenzen der Meinungsfreiheit anschauen, dann fängt die doch spätestens da an, wo man automatisch davon ausgeht, dass jemandem eine Bühne zusteht. Und das ist etwas, dieser Anspruch auf Öffentlichkeit ist etwas, was eben nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt wird. Wenn wir uns auch nochmal anschauen, wer von uns hier eigentlich gerade spricht und Entschuldigung, ich meine das nicht persönlich, aber wenn man sich anschaut, wer Sie beide sind, Sie sind beide renommierte Wissenschaftler, die Anstellungen an Universitäten haben oder hatten, die vor Öffentlichkeit gesprochen haben, die wahnsinnig renommiert in einem breiten Diskurs sind zu ganz verschiedenen Themen, dann möchte ich an dieser Stelle einmal anmerken, dass es andere Bereiche in unserer Gesellschaft gibt, in denen tatsächlich Silencing stattfindet, in denen tatsächlich ganze Gruppen der Gesellschaft strukturell ausgeschlossen sind, die nicht wählen gehen, die sich nicht an öffentlichen Diskursen beteiligen. Und Entschuldigung, das sind ganz bestimmt nicht Sie beide.
Wir sprechen in diesem SWR2-Forum über Campus ohne Courage. Was ist sagbar an Universitäten? Gibt es da eine Verengung des Diskurskorridors, wie der Hochschulpräsident Kempken meint? Gerade hat Luise Brunner gesprochen. Sie studiert Soziologie an der Frankfurter Goethe-Universität, ist Mitglied des Allgemeinen Studentenausschusses ASTA. René Schlott ist bei uns, Historiker aus Potsdam und auch der Strafrechtler und Rechtsphilosoph Reinhard Merkel. Die Uni, Herr Schlott, haben Sie vorhin mal gesagt, ist kein Veranstaltungs Campus, aber sie ist dann doch auch ein sozialer Raum und besteht ja nicht nur aus Forschung. Ne? Da gibt es die Mensa und da gibt es die Bibliothek und da gibt es Veranstaltungsräume und Fachschaftsräume. Sie ist auch ein sozialer Organismus. Die Universität ist in Forschung und Lehre zur Neutralität verpflichtet, zu politischer Neutralität. Aber wenn meinungsstarke Referenten auftreten, dann verlässt sie doch den Bereich der Forschung oder etwa nicht?
Nein, ich finde, diese meinungsstarken Referenten mit guten Argumenten kommen. Also sie müssen sich immer an der Wissenschaftlichkeit messen lassen. Wenn wir einen Dialog führen mit Referentinnen und Referenten, die Uni besuchen, die dorthin eingeladen werden und Argumente austauschen, da würde ich immer sagen, das ist doch ein völlig normaler Vorgang. Die Universität ist ein wesentlicher Bestandteil der Universität, ist der Diskurs, der Austausch mit den Studierenden, mit den Lehrenden, mit Gästen, die man einlädt. Und in diesem Diskurs, der muss natürlich davon geprägt sein, dass man bereit ist, sich gegenseitig zuzuhören und auch etwas dazu zu lernen. Also ich lade auch gerne Leute ein, die nicht meiner Meinung sind, einfach um zu sehen, was kann ich denn dazu lernen? Wie kann ich denn meine eigene Position vielleicht noch weiter schärfen? Und das sollten wir doch immer im Auge behalten. Natürlich ist es ein sozialer Organismus, diese Universität mit ganz unterschiedlichen Charakteren, wie das auch unsere Gesellschaft ist. Und wir sollten doch ernst nehmen, den Austausch da weiter zu forcieren. Und natürlich, da hat Frau Brunner vollkommen recht, natürlich spreche ich, und ich kann für Herrn Merkel jetzt nicht sprechen, aber spreche ich aus einer privilegierten Sprecherposition. Das ist völlig klar. Keiner hat Anspruch auch auf Öffentlichkeit. Aber Universität lebt von der Öffentlichkeit, lebt davon, dass man das Argument mit seinem Namen versieht und auch mit seiner Person versieht und sagt, ja, ich stehe auch für diese Position und ich verstecke mich nicht, wie das zum Beispiel bei Twitter ja oft gemacht wird, hinter irgendeinem Pseudonym oder hinter einer anonymen Adresse, sondern ich stehe mit meinem Namen für ein Argument und mit meinem Namen für eine Haltung. Das ist ja auch wichtig, glaube ich, zu betonen, weil viele davor sich inzwischen auch scheuen und sagen, das könnte ja Nachteile haben für die Karriere, für andere Dinge. Und natürlich, wer das Wagnis der Öffentlichkeit eingeht, der muss auch Gegenwind ertragen. Der kann nicht erwarten, dass sein Argument einfach unwidersprochen da herausgesendet werden kann. Das ist auch gut so, dass es da Gegenwind gibt. Aber, wiederhole mich, es darf eben nicht zu einer Blockade führen.
Herr Merkel, es ist jetzt der Moment zu erwähnen, dass Sie Mitglied eines neuen, sich gründenlosen Netzwerkes sind von Hochschullehrern unterschiedlichster Richtung, die sich unter Druck gesetzt fühlen oder die Freiheit der Wissenschaft unter Druck gesetzt fühlen, sage ich so. Ihr Mitstreiter ist der Bonner Soziologe und Wissenschaftshistoriker Rudolf Stichwy, also auch ein sehr renommierter Mann. Der hat ein interessantes Argument angefügt und gesagt, anders als in Frankreich seien bei uns in Deutschland, Klammer auf, aus historischen Gründen, Klammer zu, rechtsintellektuelle Positionen nicht salonfähig. Hat er recht?
Ich sag gleich einen Satz dazu, aber Sie müssen mir gestatten, zwei Dinge ein bisschen klarzustellen, die jetzt nicht sauber formuliert worden sind. Veranstaltungen sind nicht etwas, was neben Forschung und Lehre auch stattfindet an der Uni, sondern Veranstaltungen sind Teil der Forschung. Natürlich, da werden Vorträge gehalten, die hinterher kontrovers diskutiert werden. Das gehört zur Forschung. Und zu Frau Brunner, Sie haben natürlich recht, Frau Brunner, ein Anspruch auf eine öffentliche Bühne an einer Hochschule gibt es nicht, jedenfalls nicht durch die Wissenschaftsfreiheit. Aber Sie formulieren das Problem verkehrt. Wenn jemand auf korrektem Weg eine solche Bühne offeriert bekommt, etwa durch Einladung einer Professorin wie Frau Schröter in Frankfurt, dann ist es allerdings von der Wissenschaftsfreiheit geschützt, dass man ihn dort reden lässt. Niemand kann hergehen und sich bei der Univerwaltung melden und sagen, ich habe hochinteressante Ideen zu Einsteins Relativitätstheorie, bitte gebt mir einen Vortrag dort. Da wird man ihm sagen, geh mal die regulären Wege. Aber wenn jemand eine solche Bühne offeriert kriegt, dann ist er geschützt von der Wissenschaftsfreiheit. Zu Ihrer Frage jetzt, bitte. Herr Köhler, es bildet sich ein Netzwerk, wir werden das auch deutlich formulieren, mit einer Art Stellungnahme, daran wird überlegt im Moment und geschrieben. Im Januar wird das wohl dann an die Öffentlichkeit gehen. Was Herr Stichweh sagt, ist wahrscheinlich richtig. Ich kann das aber nicht so genau beurteilen. Ich bin jahrzehntelang Mitglied in der SPD gewesen, immer in der linksliberalen Fraktion und habe keine innere und schon gar keine emotionale Affinität zu rechtsintellektuellen Positionen. Man kann, vielleicht wundert das Frau Brunner oder wundert das viele Leute, aus einer linksintellektuellen Position die Migrationspolitik unserer Regierung für vollkommen verfehlt halten, wie ich das tue.
Aber, das tue ich auch, würde ich sagen.
Naja, deswegen wundert mich das nicht. Sie wahrscheinlich aus anderen Gründen.
Das aber ist wahrscheinlich richtig.
Darüber wollen wir jetzt gar nicht diskutieren. Was mir wichtig ist, Herr Stichweh hat vermutlich recht. Dafür gibt es historische Gründe, die zunächst einmal aller Ehren wert sind. Wir haben als das Land, das das größte Makroverbrechen der erinnerlichen Geschichte begangen hat. Wir müssen uns das immer noch in einem gewissen Maß natürlich nur zurechnen lassen, als besonders verantwortungsbegründend. Nämlich, wir haben spezifische und besondere Verpflichtungen gegenüber vor allem jüdischen Belangen. Alle Belange von Substanz, die jüdische Belange sind, haben wir ganz besonders sensibel zu behandeln. Und natürlich auch gegenüber allen, sozusagen, wir haben Vorsichtspflichten, besondere gegenüber allen Positionen, die man im wirklichen Sinne, genuinen Sinne rassistisch nennen kann.
Vorsichtspflichten finde ich ein schönes Wort. Jetzt lege ich nochmal nach auf die Gefahr hin, dass Sie etwas lange das Wort haben. Als der australische Philosoph Peter Singer mit streitbaren Thesen zur Euthanasie und Embryonenschutz auftrat, da waren Sie noch Redakteur der Wochenzeitung. Die Zeit haben sich sehr dafür eingesetzt, dass er publizieren kann, dass er beachtet wird. Es hagelte Ablehnung, wir erinnern uns. Der ist jetzt Mitinitiator einer neuen Online-Zeitschrift seit Sommer diesen Jahres, wo Sie, wenn ich es richtig weiß, im redaktionellen Beirat sind. Das Ding heißt Journal of Controversial Ideas, also Magazin der kontroversen Ideen und Geschichtsschreibung. Herr Merkel, machen Sie sich in diesem Moment, wo wir sprechen und über dieses Thema reden, nicht verdächtig, Rassist, Sexist oder Kolonialist zu sein?
Also wenn Sie sozusagen ein de facto Befund von mir wollen dazu, vermutlich, sagen viele, der ist doch Rassist. Weil ich einen sozusagen islamkritischen Ton schon angeschlagen habe, den ich im Übrigen auch gut begründen kann. Religionskritik gehört zur freien Gesellschaft unbedingt dazu. Die Dinge, die wir heute angeblich gegen den Islam nicht einmal öffentlich formulieren dürfen, werden in viel, viel schärferer Form seit Jahrzehnten gegen die katholische Kirche formuliert. Aber das mal beiseite. Ist mir nichts ferner und bin ich vermutlich jemand von denen, die besser als die allermeisten anderen begründen können, warum. Ist mir nichts ferner als jeder Anflug von Rassismus. Was immer genau der Hintergrund für Rassismus sein mag, wir schaffen derzeit mit Gründen, die schon was für sich haben, den Rassebegriff ab und dann vielleicht auch den Rassismusbegriff und werden das irgendwie anders benennen. Aber die Divergenz zwischen dem, was ich jetzt angedeutet habe, dass einerseits viele Leute mir jetzt wahrscheinlich so etwas attestieren würden, schon wegen meiner Islamkritik, andererseits, dass niemand mir ferner jeder rassistischen Attitüde ist als ich. Die Differenz liegt natürlich in der Verwendung des Begriffs Rassismus und der wird in einem Maße missbräuchlich heute verwendet, dass jeder, der in irgendeiner moralisch sensiblen Thematik eine radikal andere Position vertritt als ein anderer, von diesem anderen Rassist genannt
wird. Gäbe es die Diskussion nicht und seit einigen Jahren dieses, was wir hier besprechen, über was sagbar ist an Universitäten und so weiter, dann gäbe es ja auch nicht dieses neue Journal der kontroversen Ideen seit diesem Sommer. Das muss ja irgendwie einen Grund haben, dass es dazu gekommen ist, Luise Bohner.
Ja, Herr Merkel, noch einmal zu Ihnen direkt. Sie haben eben versucht, mich zu überraschen. Jetzt versuche ich, Sie zu überraschen. Ich würde von mir auch sagen, dass ich sehr religionskritisch bin. Das gehört für mich zu meiner politischen Haltung ganz klar dazu. Aber vielleicht noch ein Wort zu diesem Journal of Controversial Ideas. Wie kontrovers kann ein solches Journal denn sein, wenn es von einer Person initiiert wurde, die eine Professur an einer Universität in den USA hat, und zwar an einer ziemlich renommierten, nämlich in Princeton.
Das Journal of Controversial Ideas soll die Bühne gewährleisten, die heute an den Hochschulen in Amerika, England, auch zunehmend in Deutschland, mit rabiaten Mitteln blockiert wird. Das soll die Bühne gewährleisten und das Fernziel, das überrascht Sie vielleicht, dieses Journal ist, sich selber überflüssig zu machen.
Aber das würde ich als Soziologin performativer Selbstwiderspruch nennen. Naja, weil Sie ja mit dem, was Sie sagen, nämlich man darf ja gar nicht mehr sagen, es ja schon gesagt haben. Das ist genau die gleiche Dynamik, die auch bei diesen diversen Querdenken-Demos im Moment zu beobachten ist.
Herr Schlott, was Sie bis hierhin gehört haben, würden Sie im Journal der kontroversen Ideen veröffentlichen? Leben wir in einem Diktat des falschen Moralismus gegenwärtig oder ist das schon Teil des Problems, dieses aufgeheizte Wortfeld und wir sind nur ein bisschen sehr sensibel, weil es in früheren Jahrzehnten auch solche Kontroversen gab?
Ich würde in dem Journal nicht unbedingt publizieren, auf die Seite, das ergibt sich, weil ich glaube nicht, dass ich unter Pseudonym publizieren muss. So verrückte Ideen habe ich nicht oder so grenzwertige Ideen. Aber ich finde die Idee trotzdem gut. Warum nicht? Es gibt viele Journals, das kann man auch tun. Aber ich glaube, dass wir diese Wissenschaftsfreiheit in Deutschland immer noch haben und dass wir sie eben leben müssen. Ich will trotzdem gerne noch mal ein Beispiel nennen, weil Sie vorhin mit dem Verweis auf Rudolf Stich wie nach den Rechtsintellektuellen gefragt haben und nach deren Status.
Bitte sehr.
Ich hatte im letzten Jahr das intellektuelle Vergnügen für die FAZ, den Briefwechsel zwischen Ernst Jünger und Josef Wulff, einem Holocaust-Überlebenden und einem Holocaust-Forscher, einem wichtigen Holocaust-Forscher, zu besprechen. Das war ein wirklich interessanter, man hat nochmal gesehen, wie interessant eigentlich damals die Briefkultur war in den 50er, 60er Jahren und wie hochintellektuell beide sich da ausgetauscht haben und auf welchem hohen sprachlichen und inhaltlichen Niveau. Ich habe dann erfahren von einem Herausgeber dieses Briefwechsels, dass eigentlich vorgesehen war, an der Akademie der Künste in Berlin dazu eine Lesung zu machen, dass die Lesung aber dann kurzfristig abgesagt wurde, weil es sich eben um Ernst Jünger handelt, eine umstrittene, rechtsintellektuelle Figur, nicht nur der Bundesrepublik, sondern auch der Weimarer Republik und des Dritten Reiches. Und das fand ich schon interessant, dass man also sagt, möglicherweise, wenn man Jünger liest, wenn man sich mit Jünger beschäftigt, dann könnte das ansteckend sein, dann könnte das irgendwie zu neuer Verherrlichung des Nazitums führen. Das fand ich schon sehr bezeichnend. Jetzt wurde ausgerechnet eine neue Lesung aus diesem Briefwechsel in der Garnisonkirche in Potsdam geplant, also auch ein Ort, der hoch umstritten ist, weil er eben schon jetzt als rechtsintellektuell gilt. Also da finde ich, da gibt es schon so eine Ausschließeritis, auch was solche Figuren angeht, aber wir müssen uns ja mit ihnen dennoch beschäftigen, weil sie zu unserer Geschichte dazugehören.
Zu diesem Thema der Ausschließeritis. Ich glaube, dass wir alle vier, die wir hier sitzen, uns einig sind, dass es Grenzen gibt, Grenzen des Sagbaren. Also, dass es einfach Haltungen oder Meinungen gibt, bei denen ich übrigens auch, ich würde eben sagen, dass es nicht so einfach ist. Ich würde sagen, dass es eben eine Auslegungssache ist, wo jetzt eine Diskriminierung vorliegt oder wo eine Beleidigung vorliegt oder wo eben auch einfach über Sachen gesprochen wird, die wissenschaftlich überholt sind.
einen ganz knappen Satz, die Grenzen der Wissenschaftsfreiheit zieht das Recht und das Strafrecht. Volksverhetzung ist verboten, Beleidigungen sind verboten, üble Nachreden sind verboten, Schluss. Wer etwas evident Falsches sagt, ist damit noch lange nicht ausgeschlossen aus der wissenschaftlichen Diskussion. Sie können mit katholischen Theologen über den Kreationismus diskutieren, übrigens auch mit muslimischen Theologen. Und selbstverständlich gehören die Argumente, die in solchen Debatten mobilisierbar sind, durchaus in die Sphäre der Wissenschaft. Es regt sich auch niemand auf über Leute, die absurde Behauptungen aufstellen, also dass die Erde flach ist oder kreationistische Behauptungen, da wird niemand gewalttätig. Die wehrt man sozusagen ironisch ab und sagt, ihr spinnt ein bisschen. Aber man sagt nicht, ihr dürft hier überhaupt nicht reden. Und diese Grenze, ab der man überhaupt nicht reden kann, zieht bitte nur das Recht und nicht die Definitionsmacht irgendeiner Gruppe, die sagt, hier geht aber die Diskriminierung los.
Herr Stott, ich glaube, das ist ein Punkt, wo Sie mitgehen würden. Sie würden sehr weit und sehr großzügig auch Meinungsfreiheit auslegen und in dem Moment, ähnlich wie Herr Merkel, wo es Strafrecht berührt, würden Sie sagen, da ist jetzt Feierabend.
Ja, genau, weil sonst würden wir ja wahrscheinlich diese Grenzen jeden Tag neu definieren müssen. Und das finde ich höchst gefährlich, weil sie dadurch relativiert werden, weil ich gucken muss, wer definiert die eigentlich. Also das würde ich tatsächlich für eine ganz gefährliche Entwicklung halten, wenn wir nicht das so großzügig auslegen würden, wie das Herr Merkel eben beschrieben hat, weil dann wird es sozusagen beliebig und wird ins Belieben einzelner Gruppen gestellt, um das zu definieren. Das fände ich tatsächlich für die Wissenschaftsfreiheit wäre eine hohe Gefahr.
Es gibt einen Slogan der Hochschulrektorenkonferenz, Frau Brunner, weltoffene Hochschulen gegen Fremdenfeindlichkeit. Ist man doch eigentlich prima raus. Gibt es eigentlich sowas wie Widerstand gegen die Widerständler? Finden die Kritiker an den Hochschulen, die sich hinstellen und blockieren? Also werden auch die Blockierer blockiert oder lässt man die machen, weil die einfach lauter sind und die größeren Transparente haben?
Natürlich. An der Universität herrscht immer Diskussion und natürlich auch innerhalb der Studierendenschaft. Das ist ja das, worauf ich die ganze Zeit versuche zu pochen, nämlich dass es ganz viele organisierte Gruppen von Studierenden gibt und auch von Akteuren außerhalb der Universität, die sich einmischen und die streiten und die sich uneinig sind. Und vielleicht ein Satz.
Warum regt sich Herr Merkel denn dann so auf? Der scheint ja auch Gründe zu haben.
Vielleicht spürt er, dass manche Meinungen eben angegriffen werden. So ist das. Und so wie manche überhaupt nicht dazu kommen, überhaupt sprechen zu dürfen, spricht er und stößt auf Widerstand.
Ich fordere den Widerstand. Ich fordere die kontroverse Diskussion. Selbstverständlich ist der scharfe argumentative Gegenwind auch gegen alle Positionen, die ich für richtig halte, notwendig und wird von mir gefordert. Aber zu Ihrer Frage, Herr Köhler, die Blockierer, von denen wir hier reden, die kriegen zwar aus der Studentenschaft durchaus Kritik, aber sie werden nicht rabiat blockiert, wie sie es selber tun. Und das ist ein signifikanter Unterschied.
Frau Brunner legt die Stirn in Falten.
Ja, vielleicht ein Satz, weil mich die Beispiele, die hier aufgeführt werden, immer wieder so überraschen. Die Konferenz hat doch stattgefunden. Die Konferenz von Frau Schröter.
Ach so, der Ethnologin in Frankfurt über das Islam und Kopftuch. Ne? Das war im Frühjahr letzten Jahres.
Ja, aber das ändert doch nichts dran, dass man den Versuch, das gewalttätig zu verhindern, verurteilen muss. So wie man den Versuch verurteilen muss, dass irgendein Autor in einem Verlag nicht publiziert werden soll oder darf, wiewohl er vielleicht hinterher gleichwohl.
Aber das passiert täglich. Das passiert täglich so vielen Autoren bei so vielen Verlagen aus ganz unterschiedlichen Gründen.
Naja, aber ich bitte Sie, selbstverständlich werden viele Autoren von vielen Verlagen abgelehnt. Aber nicht, weil Woody Allen ist und nicht schreiben kann und überhaupt uninteressant ist, sondern weil ihm ein Vorwurf angehängt wird, der strafrechtlich nicht verifizierbar war. Und es gab eine Gruppe deutscher Autoren, die haben Rowohlt aufgefordert, die Autobiografie von Woody Allen nicht zu drucken. Das ist was ganz anderes, als wenn der Verlag sagt, Ihr Manuskript gefällt uns nicht.
Insgesamt höre ich raus, Herr Merkel, Sie kommen mit einer Stellungnahme Anfang nächsten Jahres raus, das informelle Netzwerk von Hochschullehrern, die sich gegen diese Form von Unterdrückung, die sie ausmachen, wenden. Es gibt ein Journal of Controversial Ideas und so schnell kriegen wir das nicht aus der Welt. Und das lange Ziel wäre, dass wir beides nicht mehr nötig haben, richtig?
Ja, richtig. Und das ist sozusagen wirklich das erklärte Ziel auch des Journal of Controversial Ideas. Irgendwann dazu beigetragen zu haben, dass es selber überflüssig wird. Also, dass die Freiheit der Aufklärung für Rede und Gegenrede, auch scharfe kritische Gegenrede, wieder gewährleistet ist. Wir haben jetzt übrigens, und das wäre das Thema der nächsten Diskussionsrunde, Herr Köhler, die Sie vielleicht in den Blick nehmen können, wir haben immer nur von der objektiven Einengung dessen, was Diskurskorridor heute an der Hochschule heißt, geredet, von den inneren Selbstzensuren, ja, die vor allem im Mittelbau stattfinden, weil Leute noch nicht Professoren sind oder Professorinnen, haben wir noch gar nicht geredet. Und das ist eigentlich etwas ganz und gar Beängstigendes, die Selbstzensur vor der drohenden Gefahr, rabiat blockiert zu werden.
Das ist in der Tat ein anderes Feld, aber berührt unseres auch. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes. Eine Diskussion über Campus ohne Courage. Was ist sagbar an Universitäten? Zum Schluss hat Reinhard Merkel gesprochen, Strafrechtler und Rechtsphilosoph. Bei uns war auch René Schlott, Historiker am Zentrum für zeitgeschichtliche Forschung in Potsdam. Und ich bin froh, dass auch Luise Brunner zu uns gefunden hat. Sie studiert an der Goethe-Universität in Frankfurt und ist Mitglied des Allgemeinen Studentenausschusses. Durch die Sendung führte bis hierhin Michael Köhler. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke für Ihr Interesse.